Die Predigt heute fußt auf einer Vorlage von Joseph Prince. Ich habe dieses Buch hat mich in den letzten 3 Monaten begleitet, Lass los und lebe, und bin dadurch gesegnet worden. Vielleicht für den einen oder anderen auch das Richtige, das mal durchzumeditieren. Unser Fokus heute Morgen, anders, es geht heute Morgen darum, worauf dein Fokus liegt. Und ich brauche dazu erstmal 4 Freiwillige, keine Angst, ihr müsst nichts sagen, ihr müsst nur etwas darstellen. Aber es wird einfach sehr viel anschaulicher werden, wenn das deutlich ist. Gut, du bist die Erste, du stehst in der Mitte. Jetzt brauchen wir 3 Leute drumherum, die Sorgen und Hindernisse darstellen. Die ersten Sorgen kommen schon. Hindernisse bauen sich auch auf. Stellt euch mal um Simone drumherum. Stellt euch so, dass ihr ein bisschen im Weg steht für sie, also nicht so nett hinten dran. Simone ist umringt von Hindernissen, Sorgen, Ängsten, Fragen. Und ich vermute, viele von euch sind heute Morgen gekommen und hatten auch so eine Woche. Das waren Hindernisse, da waren Sorgen, da waren Fragen, da waren Ängste, Herausforderungen. Nicht immer läuft alles glatt für uns, auch als Christen nicht. Amen? So. Das heißt ja nie, dass Jesus weg ist, sondern nur, es haben sich Sorgen, Hindernisse und Probleme aufgetürmt. Und wir sind immer die Entscheider, worauf wir unseren Blick richten. Unser erster Blick, unser ganz natürliches, worauf wirst du gucken, Simone?
Hoffentlich.
Hoffentlich auf Jesus. Das ist dann schon der Schritt des Glaubens. Unser natürliches ist zu sagen, je größer die Probleme, umso intensiver gucken wir sie an. Je fieser die Sorgen, umso mehr halten sie uns fest. Und wisst ihr, was dann passiert? Ich werde das 1-2 Mal im Gottesdienst machen. Wenn du anfängst, deinen Fokus zu richten auf deine Sorgen und Probleme, dann legt sich über dich ein dunkler Schleier. Du kannst immer noch schauen, aber du siehst eben dann nicht mehr nur die Sorgen und Probleme und das Konkrete, sondern du siehst alles wie durch einen dunklen Schleier. Alles wirkt negativ. Wenn du deinen Blick hebst, verschwindet dieser Schleier. Ich danke euch, ihr könnt euch mal setzen. Na, Simone brauche ich nochmal, die anderen können sich alle schon wieder ganz setzen. Du kannst dich mal hinsetzen, ich rufe dich dann wieder. Also es hat etwas ganz stark mit unserem Fokus zu tun und natürlich kann man sagen, oh, die Umstände sind schwierig, sind schuld. Es ist negativ, ich habe viel auszuhalten, ich habe viel zu tragen. Ich habe blöde Nachbarn, mein Chef ist eine fiese Socke, die Kinder sind in einer furchtbaren Lage in der Pubertät im Moment und rauben mir den letzten Nerv, obwohl ich eigentlich Nerven wie Drahtseile habe. Natürlich, es gibt immer einfachere und schwierigere äußere Umstände. Aber das Entscheidende sind im Letzten ist nicht die äußere Welt, sondern es ist deine innere Welt. Das wird heute in der Predigt sehr deutlich werden. Es kommt auf dein Herz an, wie es in dir aussieht. Das entscheidet, wie du rausguckst. Das Äußere macht es leichter oder schwieriger, aber innen drin. Es gibt Menschen, die stecken in unglaublich schwierigen Lagen und haben ein fröhliches Herz, weil sie nicht zulassen, dass es zugedeckt wird innen. Und es gibt Leute, da ist eigentlich alles eitel Sonnenschein außenrum. Und es ist für sie tiefste Nacht. Wir schauen dazu etwas genauer hin in eine Zeit in Israel, in der es nicht gut lief mit der Politik. Dagegen ist bei uns eitel Sonnenschein. Denn sie hatten einen König und der Mann hatte allein das Sagen. Und dieser Mann, König Ahab, hat eine Frau geheiratet aus einem anderen Volk, die anderen Göttern gedient hat. Und es war eine sehr machtvolle und manipulative Frau, die viel Einfluss genommen hat auf ihren eigenen Mann und aufs ganze Land. Isabel, eine phönizische Prinzessin, sie hat dafür gesorgt, dass all die Propheten des Herrn umgebracht und verfolgt werden, hat ihre eigenen Götzendiener eingeladen, Baals und Aschera-Priester. Ihr Mann lässt ihr einen Tempel für diese fremden Götter in Jerusalem bauen und fängt auch an, diesen im Gott zu dienen und zu huldigen. An diesem Punkt tritt Elia auf. Keine leichte Lage. Äußerlich schwierigst. Und Gott hat auch eine nicht ganz so nette Botschaft für ihn. Er sagt nämlich, geh zum König und sag ihm, es wird nicht regnen, bis der Herr sagt, es soll wieder Regen fallen. Und es fällt dann 3,5 Jahre kein Regen. Es steht in der Bibel, 1. Könige 18,2, es gab eine große Hungersnot dann. Der Witz ist, das ist uns ja nicht so direkt klar, diese Baals-Verehrer, der Haupt, das was ihr Gott am besten konnte, das war Fruchtbarkeit. Baal war für den Regen und für die Fruchtbarkeit der Erde zuständig. Deswegen lässt Gott es nicht regnen. Um zu sagen, jetzt zeige ich euch mal, wer wirklich für zuständig ist. Und wer wirklich die Dinge in der Hand hat, eben nicht Baal. Er demonstriert, wie mächtig er ist und wie machtlos Baal. Stellt euch vor, wir hatten einen heißen Sommer, es würde in Deutschland 3 Jahre nicht regnen. Wie wird der Neckar wohl aussehen? Mit der Flusswanderung. Unser Neckar, das wäre ein Wadi. Trocken. Es regnet 3,5 Jahre nicht. Man sollte doch denken, wenn es so lange nicht regnet, Menschen würden anfangen nachzudenken. Warum ist es so? Was hat sich verändert? Elia wird in der Zeit wunderbar versorgt von Gott. Viele von euch kennen die Geschichte. Am Bach, die Raben. Danach befiehlt Gott, zu einer Witwe zu gehen. Die hat diese 2 Töpfe mit Öl und mit Mehl, die ganze Zeit nicht leer werden während der Hungersnot. Sie nehmen jeden Tag Mehl und Öl raus, backen Fladenbrot und am nächsten Tag ist der Topf wieder nicht leer. Zwischendurch wird der Sohn dieser Witwe krank. Er stirbt. Elia weckt ihn wieder auf, ruft ihn zurück ins Leben. Also Verschiedenes passiert in der Zeit. In Israel fällt kein Tropfen Regen. Und der Hammer ist, das Herz des Königs wird überhaupt kein bisschen weich dadurch. Es sucht null die Schuld bei sich, sondern als Elia auftaucht, sagt er, da bist du ja der Mann, der das Unglück Israels ist und darauf beschworen hat. Keinerlei Selbsterkenntnis. Kleinen Einschub am Rande. In der Bibel wird oft mit Zahlen gespielt. Es ist kein Zufall, dass hier von 3,5 Jahren die Rede ist. Die mageren Jahre in Ägypten waren 7 Jahre gewesen. 3,5 ist genau die Hälfte davon. In Offenbarung, ganz am Ende, wie gesagt, die großen Linien in der Bibel, die Trübsalszeit, bevor der Herr endgültig wiederkommt, werden ebenfalls 3,5 Jahre sein. Und da steht dann dazu noch, die Zeit ist verkürzt, eigentlich wäre die volle Zeit 7 Jahre, aber bei 7 Jahren hätte es kein Mensch geschafft, die Trübsalszeit zu überleben. Also auch hier die 3,5 Jahre ein Zeichen, Gott hat sein Volk nicht vergessen und verlassen in dieser Hungersnot. Er verkürzt die Sache. Ein Prophet ist übrig für den Herrn. Er kommt zurück. Wir hatten es erst vor kurzem auch in der Predigt ausführlicher über diese Geschichte auf dem Karmel, die 850 Priester der Aschera und des Baal und der eine Elia. Und Gott demonstriert seine übernatürliche Macht für alle im Volk sichtbar. Wow! Feuer fällt vom Himmel. Und die einen, die haben da getanzt und wie wild. Und Elia sagt dann, Herr, es wäre schön, wenn du Feuer runterschmeißen würdest und das Opfer hier gnädig annimmst und das Opfer wird genommen. Und Gott greift ein Er tut ein wahnsinniges Wunder. Er verzehrt dieses Opfer und das ganze Volk schreit: Der Herr ist Gott. Auf Hebräisch: Jahwe Elohim. Jahwe ist unser Gott und kein anderer. Jahwe ist unser Gott, ein Gott, ein einziger. Jahwe ist unser Gott. Der Name Gottes wird ausgerufen. Die Baals und Aschera-Priester werden alle getötet. Und Elia sagt dann zu dem König Ahab: Mann, spann an, also seine Pferde vor die Kutsche. Regen kommt. Ich höre es schon rauschen. Fahr zurück in deinen Palast nach Samaria, sonst wird der Regen dich überraschen, du wirst nass werden. Nachdem es 3,5 Jahre nicht geregnet hat, ihr könnt das nachlesen, 1. Könige 18, Vers 30 bis 45. Das ist Glaube. 3,5 Jahre kein Regen und dann zu sagen, es regnet noch kein bisschen, los, fahrt los, es wird gleich Regen geben. Welch eine Demonstration der Macht Gottes. Das ganze Volk muss erschüttert gewesen sein. Gott zeigt es mit Feuer, er zeigt es mit Regen, er ist der wahre, der lebendige Gott. Ohne einen Zweifel, den Schatten eines Zweifels, hat Gott bewiesen, er ist der wahre, der lebendige Gott. Für Elia war das ein überwältigender Sieg. Wow! Wäre doch mal was, oder? Wenn Gott dein Gebet so beantworten würde. Feuer und Wasser. Und alle an deinem Arbeitsplatz wissen, der Herr ist der lebendige Gott. Alle in deiner Nachbarschaft, in deiner Klasse, in deinem Semester, in deiner Familie, alle wissen, der Herr ist der lebendige Gott. Hättest du das gerne mal? Und dann schickt diese Isabel eine Botschaft, nachdem sie hört, was geschehen war. Wisst ihr, auch nach den größten Siegen, die wir erringen können, ist das Böse immer noch vorhanden. Weil solange Jesus nicht wiedergekommen ist, findet der Kampf statt. Eine Schlacht ist geschlagen, aber das heißt noch nicht, dass der Krieg zu Ende ist. Sie schickt ihm eine Botschaft und sagt: Die Götter sollen mir dies und das tun, wenn du morgen Abend nicht genauso mausetot bist wie diese ganzen Aschera- und Baalspriester. Jetzt hätte der Elia doch eigentlich locker sagen können: Und? Das versüßt mir doch nur meinen Tag. Nach dem, was ich gerade erlebt habe, das juckt mich doch nicht die Bohne, was du mir da für eine Botschaft schickst. Aber so ist es gar nicht. Die Bibel sagt uns, 1. Könige 19, Vers 3, als er das sah, machte er sich auf und lief davon um sein Leben. Das ist wie so eine eiskalte Hand, die sich nach ihm ausstreckt und sein Herz in den Griff nimmt und auf einmal hat er Panik und Angst. Obwohl er all diese Wunder in den Jahren vorher und am Tag vorher erlebt hat, was Gott getan hat. Panik. Was passiert da? Warum rennt er um sein Leben? 1. Punkt. Sein Fokus verrutscht. Es kommt diese Botschaft und wie gesagt, die Frau hatte eine geistliche Kraft. Nicht im Guten, sondern im Negativen. Und diese Botschaft erreicht und trifft ihn. Und sein Fokus verrutscht auf einmal weg von Gott, ganz auf diese menschlich-natürliche Ebene und da bekommt er Angst. Er hätte viel Zeit gehabt, Angst zu haben. Der König hatte ein Kopfgeld aus ihn ausgesetzt, 3,5 Jahre lang. Es hat ihn nicht gekümmert. Aber dieses Mal erreicht es ihn und es trifft seine Seele. Er hat Angst. Und dieser Mann des Glaubens, dem schwindet all das, was vorher so sicher war, auf einmal dahin. Und so geht es uns doch auch. Wenn wir sehen, wie unsere Finanzen schwinden, dann entmutigt uns das. Wir sind deprimiert. Wenn wir Mahnungen drängen, die darauf drängen, irgendwelche Sachen zu bezahlen, es bestürzt uns. Wenn wir die Diagnose vom Arzt bekommen, geschwulst im Körper, wir sind verzweifelt. Wie leicht werden wir von sichtbaren Dingen, die zeitlich sind völlig gefangen genommen und absorbiert und verlieren unseren Blick auf den ewigen, unsichtbaren Gott. Elia vergisst einfach Gott. Und er vergisst das Gute, was Gott schon getan hat. Hast du schon Gutes von Gott empfangen? Hast du schon Großes mit ihm erlebt? Amen? Lass nicht zu, dass es dir wegrutscht. Lass nicht zu, dass du es vergisst, sondern halt es fest. Stell dich drauf, erinnere dich dran, erzähl es weiter. Großes hat der Herr getan. Er vergisst all das, wie ihn die Raben versorgt haben. Wie das, allein diese zwei Töpfe mit Mehl und Öl. Er vergisst es. Er vergisst den Gott der Auferstehung, der diesen Jungen wieder zurück ins Leben gerufen hat. Den Gott, der Feuer vom Himmel fallen lässt. Der Gott, der den Regen aufhalten kann und den Regen schicken kann. Erstens, sein Fokus verrutscht. Zweitens, er verpasst es, sich zu erinnern. Wisst ihr was? Jeder von uns ist immer nur einen einzigen Schritt und einen Moment davon entfernt, die Sicht auf den guten Gott zu verlieren. Es kann etwas passieren, es verstellt uns den Blick und schon sind wir raus. Gestern haben wir noch das Größte mit Gott erlebt, unglaubliches Hoch, und morgen schon tief im Tal. Wir bleiben leider alle anfechtbare und schwache Menschen. Was geschieht weiter mit Elia? Er rennt weg. Eine Tagesreise in die Wüste. Er setzt sich in einen Baum und er betet. Aber er sagt nicht, Gott, hilf mir. Gott, beschütz mich. Gib mir Kraft. Sondern er sagt, es ist genug. So nimm nun, Herr, mein Leben von mir. Ich bin nicht besser als meine Väter. 1. Könige 19, Vers 4. Er fürchtet sich nicht nur. Der Mann wird depressiv und lebensmüde. Er fragt nur noch, wo ist hier der Ausknopf? Exit. Raus. Vielleicht ist der ein oder andere heute Morgen auch gekommen und du steckst in einer Situation, wo du nur noch aufgeben willst. Ist dir alles zu viel und zu schwer und zu hart. Du bist entmutigt und hast das Gefühl, mit meinem Leben kann Gott nichts mehr anfangen. Vielleicht hast dein ganzes Leben etwas hineininvestiert, in deinen Dienst, in deine Familie. Und du hast das Gefühl, ich habe alles gegeben, was ich hatte. Es gibt einfach nichts mehr. Ich bin wie so ein ausgewrungenes Tuch. Leer. Du hast das Gefühl, ich habe versagt. Als Mann, Ehemann, Ehefrau, Vater oder Mutter, was auch immer. Und es sind Leute unter uns, in jedem Gottesdienst, die genauso kommen. Die leiden unter Depressionen und Entmutigung. Und zu denjenigen von euch, die so enttäuscht sind, will Gott heute sprechen. Denn er ist treu. Und er ist auch treu, auch wenn wir wieder Elia Dinge nicht sehen, nicht erkennen, eigene Fehler machen. Jeder von außen sagen könnte, hey, du bist selbst dran schuld. All das hindert nicht unseren treuen Gott. Amen. Amen. Als er unter diesem Busch da liegt, obwohl er all das, er hätte ja anders machen können. Er hätte ja sagen können, Gott, rede mit mir. Er hätte anfangen können, Gott anzubeten. Er hätte die Gemeinschaft mit anderen Gläubigen suchen können. Er hätte Gottes Wort meditieren können. All das macht er nicht. Als er unter diesem Busch lief und schläft, schickt Gott seinen Engel. Und er berührt ihn sanft und sagt, steh auf und iss. Er isst und trinkt, er braucht noch ein zweites Mal sich hinzulegen. Und wieder sagt der Engel, steh auf und iss. Und er wird gestärkt von Gott. In der heißt, dass er 40 Tage und 40 Nächte lief bis zum Berg Gottes. 1. Könige 19, Vers 7 folgend. Wenn du sagst, der Weg ist zu weit. Herr, was du mir zumutest, ist zu hart. Ich will, dass du dir bewusst bist, Gott weiß genau, wie es dir geht. Er weiß genau, was du fühlst und er weiß auch genau, was dir fehlt. Und das Beste daran, er hat dich nicht vergessen. Sag doch mal deiner Nachbarin, deinem Nachbarn, Gott hat dich nicht vergessen. Und wisst ihr, wenn im Alten Testament steht, der Engel des Herrn taucht auf, also wir wissen es natürlich nicht so ganz genau, aber man kann es immer auch als eine Chiffre verstehen dafür, zu sagen, da taucht Jesus auf. Gott kommt hinein in die Situation. Und so macht es ja dann auch der Jesus hinterher, als er da ist. Als er schon gestorben ist und auferstanden ist, seine Jünger auf dem See sind raus. Was macht er? Er hat da schon ein Feuerchen gemacht und schon Fische für sie vorbereitet. Eine Mahlzeit, um sie zu stärken. Gott möchte uns stärken, wenn wir schwach sind. Warum feiern wir nachher Abendmahl? Weil er weiß, wir haben es nötig, dass er uns stärkt, dass er uns ganz nahe kommt, dass wir fühlen können, dass wir schmecken können. Er ist da, er ist treu. Ich glaube, derselbe Christus ist hier und streckt seine Hand nach dir aus und sagt, komm, steh auf und iss, der Weg ist weit. Ich will mit dir sein. Mein Freund, meine Freundin, er liebt mich auf eine ganz praktische Weise. Er will dir nahe sein. Rein menschlich gesehen mag der Weg sehr weit sein. Aber du hast Nahrung vom Himmel, die dich stärken und erhalten kann. Ich möchte dich dazu ermutigen, dich beständig vom Wort Gottes zu ernähren. Und es kommt davon gar nicht auf die Menge an. Man kann das verschieden machen. Sondern es kommt auf die Regelmäßigkeit an. Wenn du sagst, ich bin kein großer Leser, keine große Leserin, nimm einen Vers am Tag und lass ihn dich begleiten. Kau den durch, meditier den. Ein anderer liest einen Abschnitt, wieder ein anderer liest kapitelweise. Aber ernähr dich vom Wort Gottes. Lass es in dir tiefe Wurzeln schlagen und es wird Kraft freisetzen. Amen. Nimm und iss, das ist mein Leib. Ein Wort, ein Happen von ihm kann dir neue Kraft geben, kann alles verändern. Vielleicht ist es nicht jedem bewusst, man guckt ja dann auf andere, wo man das klar erkennt und denkt, okay, der und der, der ist sehr enttäuscht oder traurig oder depressiv. Es ist ganz normal, dass wir in unserem Leben depressive Phasen haben. Schwierig ist es, wenn die nicht enden wollen. Manchmal ist das so, dass es nur so, ich habe das an einem Tag. Oder es passiert was Schwieriges und ich komme nicht raus. Und manchmal ist es genau wie beim Elia hier, es hilft oft schon, einfach mal wieder richtig gut zu schlafen. Jetzt hast du gut gesprochen, Pastor, aber das ist ja genau das Problem. Wenn ich gut schlafen könnte, dann würde es mir auch nicht so gehen. Aber die Sorgen, die verfolgen mich ja noch in der Nacht und alles kreist und ich wache auf und ich habe Albträume und was weiß ich. A, bet für dich selbst, B, lass für dich beten um einen guten Schlaf. Der hat versprochen und gesagt, der Herr gibt's den Seinen im Schlaf. Und oft, wenn ich mal genug geschlafen habe, sieht die Welt schon wieder etwas anders aus. Wir sagen das den Kindern ja so, ja schlaf mal drüber. Morgen sieht die Welt schon anders aus. Aber es gilt für uns Erwachsene auch. Und vielleicht kannst du den Herrn auch bitten und sagen, hey, Herr, ich bräuchte diesmal einen übernatürlichen Schlaf. Bisschen mehr als nur die 5 Stunden, die ich habe. Mach einfach das Ding mal 2, dass es ausreicht. Vielleicht denkst du, naja, Gott erhört meine Gebete nicht, wenn ich entmutigt bin, weil es fehlt mir ja da der Glaube. Ich habe diesen Glauben gar nicht, der Berge versetzen kann, weil ich bin so entmutigt und fertig und verzweifelt. Ich kann nicht sagen, Problem, heb dich und schmeiß dich ins Meer. Wisst ihr, als Elia im Glauben stark war, yeah, da hat der Herr Raben geschickt, die ihm so Brotkrumen abwarfen. Aber als es ihm schlecht ging, als er in eine Depression verfällt, da schickt er seinen Engel und dient ihm höchstpersönlich. Gott lässt dich nicht im Stich, wenn es dir schlecht geht. Wenn du im tiefen Tal hängst, und vielleicht schickt er dir auch einen Freund oder eine Freundin. Eines der besten Mittel gegen Entmutigung ist Gemeinschaft. Wenn ich schwach bin, genau dann brauche ich den Bruder und die Schwester an meiner Seite, die mich tragen, die für mich beten, die mir helfen. liebe Geschwister, solange es dir perfekt geht, brauchst du natürlich keinen Hauskreis. Denkt manchmal so unnötig wie ein Kropf. Kostet nur Zeit. Kommen und essen meine Chips. Machen Flecken auf unserem neuen Sofa. Was brauche ich einen Hauskreis? Wenn es dir schlecht geht, dann merkst du, was du brauchst. Und wenn es dem anderen schlecht geht, dann braucht er dich. Und Gott hat das absichtlich so gemacht, dass wir einander brauchen, liebe Geschwister. Wir sind aufeinander orientiert, um gemeinsam Lasten zu tragen, nicht um als Einzelkämpfer dazustehen. Vielleicht reicht es manchmal auch schon, etwas zu lesen wie 5. Mose 31, Vers 6. Sei stark und mutig, fürchte dich nicht. Erschrick nicht vor ihnen, denn der Herr, dein Gott, ist es, der mit dir geht. Er wird dich nicht aufgeben und er wird dich nicht verlassen. Also Elia verbringt da diese zwei Nächte, und dann geht er zum Horeb. Und am Horeb, was fragt Gott ihn? Sehr interessant. Er fragt nämlich den Elia, Elia, was tust du hier? Er sagt nicht, oh, du mein armer kleiner Elia, was geht dir so schlecht? Haben sie dir übel mitgespielt? Sondern er fragt ihn, hey Mann, was machst du hier? Du gehörst doch eigentlich nach Israel. Was um alles in der Welt hat dich bewogen, hierher jetzt zu kommen, dich rauszunehmen, dich so zurückzuziehen? Gott ist aber auch dort mit dabei. Obwohl er am falschen Ort ist, ist Gott da und fragt, hey, was machst du denn hier? Ja, man kann jetzt sagen, das ist fies von ihm, aber das Gute daran ist zu erkennen, egal wo ich hingehe, Gott ist da. Und Gott ist auch weiter an mir interessiert und sagt nicht, du bist in die Irre gegangen, reden wir wieder, wenn du zurück bist und endlich am richtigen Punkt bist. Einer der Gründe, warum wir den Mut verlieren, ist, dass wir uns umsehen und anfangen zu denken wie Elia. Denn er denkt, ich allein bin übrig geblieben. Da ist kein anderer. Ich bin alleine. Wir denken dann, Gott hätte uns allein gelassen. Wir müssten allein überleben. Der Feind will immer, dass du dich einsam und isoliert fühlst. Weil dann bist du schwach. Dir fehlt diese Abdeckung, dieser Schutz von rechts und links und von hinten. Er will, dass du denkst, Gott hätte dich vergessen. Das ist das Geschäft des Teufels. Isoliert und allein zu fühlen. Dann kommt dieser Geist der Entmutigung und der Verzweiflung. Das ist genau das, was die Isabel abschickt. Wart nur, Freundchen. Ich warne dich, morgen Abend bist du tot. Und das Problem ist, dass wir reinfallen und die Lügen glauben. Anstatt zu sagen, ich und der Herr, das ist eine Bank. Du kannst mir gar nichts, solange ich mit meinem Gott bin. Den Lügen des Feindes zu glauben. Und als Elia aufschreit und sagt, oh Gott, ich bin allein. Was sagt er? Elia, ich habe in Israel 7000 Knie übrig, sind übrig, die sich nicht gebeugt haben vor dem Baal. Das Problem ist, die sind im Verborgenen. Der Elia kann sie nicht sehen, er weiß es nicht. Gott weiß. Und so geht es uns doch auch oft. Wir fühlen uns alleingelassen. Da ist kein anderer. Aber Gott sagt, du bist nicht alleine. Ich bin da und da sind andere, die mich kennen und lieben. Und wenn ich etwas nicht sehe, dann ist Glauben gefragt. Nämlich trotzdem zu vertrauen, dass Gott es kann und tun wird. Vertrauen auf den unsichtbaren, unfehlbaren, übernatürlichen Gott, der dich liebt. Jesus hat gesagt, Matthäus 28, Vers 20, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Er lässt dich nicht. Der Herr ist bei dir immer und überall, jetzt und hier. Also Gott ist bei dir. Die Geschwister sind da, such ihre Nähe. Wir sind ja hier im Alten Testament, nicht umsonst schickt Jesus die Jünger zu zweit los. Immer schön zu zweit. Wir sehen ja schon beim Paulus, dass die direkt sich in die Wolle kriegen. Er ist unterwegs, der Paulus mit dem Barnabas. Und dann gibt es einen Streit. Es ist nicht so, dass zu zweit immer alles eitel Sonnenschein ist. Aber als sie dann im Gefängnis sitzen, wie gut ist es, zu zweit zu sein? Da hat mittlerweile der Begleiter des Paulus gewechselt, aber wie gut ist es, dann zu zweit zu sein und Gott zu loben? Lass dich nicht vereinzeln. Wir brauchen einander. Gemeinschaft ist kein Add-on. So ist es die Basis. Bevor Gott dem Elia von den 7000 erzählt, zeigt er sich dem Elia. Und sehr interessant, er zeigt sich nicht im Feuer, er zeigt sich nicht im Sturm, er zeigt sich nicht im Erdbeben, sondern 1. Könige 19, 11 und 12 in der sanften Stimme eines sanften Säuselns. Gott flüstert gerne. Und wenn er dir was zuflüstert, dann zeigt er sich. Das ist er. So ist seine Art. Such Gott nicht in den äußerlichen Manifestationen. Das sage ich euch als Charismatiker. Manifestationen sind begleitende Umstände einer inneren Wirklichkeit. Es geht nicht um das äußerlich Sichtbare. Es geht nicht darum, dass es das Beste ist, wenn Leute für mich beten, dass ich umfalle. Sondern es passiert etwas in mir und deswegen falle ich dann auch um. Der Geist Gottes kommt und geht hinein bis ins Körperliche. Deswegen fängt ein Körperteil an, warm zu werden, zu brennen, zu zittern, sonst irgendetwas. Aber das ist nicht das Eigentliche. Es ist nur, so wie bei Arzneimitteln, die Nebenwirkung. Eine schöne, unbenommen. Oder eine notwendige Verpackung anscheinend für uns, um es ganz ergreifen zu können. Aber es ist nicht das Eigentliche dabei. Du kaufst ja auch nicht die Pralinenschachtel, wenn sie leer ist. Gut, vielleicht manche schon, wenn sie auf Diät sind, aber dann mal dran zu schnuppern und zu sagen, oh, da war mal Schokolade drin. Aber normalerweise wollen wir den Inhalt haben. Ängstige dich nicht, gerade wenn du bedrückt bist. Dann schau auf Jesus und auf sein Kreuz. Schau auf Jesus und auf sein Kreuz. Rede mit dem Herrn. Schweig nicht, lass dich da nicht rausbringen. Simone, jetzt brauche ich dich nochmal. Halt du mal das Herz. Lass nicht zu, dass die äußeren Umstände dazu führen, dass es in dir drin dunkel ist. Dass dein Herz dunkel ist. Gib den Dingen nicht diesen Macht und diesen Raum. Sondern mach es umgekehrt. Egal wie es drumherum aussieht. Egal wie bedrohlich das ist, wie schwierig das ist, wie hart das ist. Wenn du auf den Herrn schaust, wenn du ihn anbetest und lobst in deiner Tiefe, dann passiert das Umgekehrte. Obwohl es drumherum dunkel ist, ist es in dir Licht und hell. Obwohl eigentlich alles chaotisch ist, strahlst du für Jesus, weil er dich füllt und in dir wohnt. Liebe Geschwister, das ist eine Realität des Glaubens, die Leute immer wieder erlebt haben. Und du musst nicht warten, das zu erleben, bis du für deinen Glauben verfolgt wirst und im Gefängnis sitzt. Du musst damit das nicht aufschieben, bis die Extremsituation kommt. Wir können das immer erleben in unserer Dunkelheit. Und die dunklen Mächte sind ebenfalls real. Und sie wollen uns natürlich wegbringen von Gott und hindern und blockieren. Wenn du Jesus alles sagst, wirst du feststellen, dass er wirklich dein Freund ist. Erzähl ihm von den Sorgen deines Herzens. Und während du mit ihm redest, fließt dir Kraft zu. Sei dir seiner Versorgung, seiner Verheißung mehr bewusst als der Herausforderung. Und wie mache ich das? Indem ich sie immer wieder und wieder und wieder wiederhole, bis ich sie anfange zu glauben. Wir prägen damit tatsächlich nicht nur unsere Gedanken, sondern das, was uns passiert. Auch es fängt an, dann irgendwann auch noch außen diese Auswirkungen zu haben. und die Lasten werden von deinen Schultern genommen. Ja, indem du es weiter sagst, ich überfrage sie ja manchmal, wie mache ich denn das, meine Lasten auf den Herrn zu werfen? Wisst ihr, es passiert allein dadurch, dass du anfängst, im Gebet das zu sagen, was dich belastet. Und dann sagst du hinterher noch, Herr, und ich gebe dir das alles und ich lasse das jetzt los und ich gebe das dir und morgen früh machst du das wieder. Und indem du es aussprichst und ablegst, wirfst du deine Lasten auf ihn. Das ist gar nicht so aufwendig und kompliziert. Deine Enttäuschung, deine Verletzung. Und liebe Geschwister, aus der Seelsorge weiß ich das sehr gut. Oft, in allermeisten Fällen, ist das, was dich aktuell drückt, nicht das tatsächliche Problem. Sondern es ist nur eine Auswirkung von Dingen, die tiefer liegender sind und die du in anderen Zeiten eingesammelt oder erfahren hast. Oft als Kind, als Jugendlicher, in einer Beziehung. Und es passieren dann immer wieder Dinge aus dieser Wunde, aus diesen Verletzungen heraus. Und wenn du Jesus Dinge erzählst, dann sei doch ehrlich. Erzähl ihm mehr und mehr, was dich tatsächlich drückt und verletzt. Weil wenn du es erzählst, kommt es nach oben und Heilung kann anfangen. Wenn du es in dir verschließt, dann bleibt es halt verschlossen und drin. Der Herr kann es trotzdem übernatürlich immer noch machen, aber meistens wartet er auf unsere Kooperation. Und wenn die Dinge gelöst sind, die in der Tiefe sind, das Verrückte ist, dann werden diese aktuellen Sachen, die sind gar nicht mehr so schlimm. Die erreichen dich gar nicht mehr in der gleichen Weise. Die schmeißen dich gar nicht mehr aus der Bahn. Die passieren und die hast du nach einer halben Stunde schon wieder unter den Füßen. Er möchte dir Ruhe geben, er möchte dir Frieden geben, er möchte, dass du dich geborgen weißt in seinen Armen und Händen. Wisst ihr, und dann kann man sagen wie der Elia, spann an, ich höre den Regen schon rauschen, der Herr wird eingreifen. Noch kein Wölkchen im Himmel zu sehen. Spann an, ich höre den Regen schon rauschen. Liebe Geschwister, das wollen wir als Gemeinde machen. Spannt an, ich höre den Regen schon rauschen. Amen. Danke dir.